Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Die Kinowelt erlebt gerade ein richtig heftiges Erdbeben. Cineworld, die größte Kinokette in Großbritannien, will noch diese Woche alle Häuser schließen in Großbritannien und zudem dann noch über 500 Kinos von der Tochterfirma Regal in den USA. Dass die Kinos kämpfen, das wissen wir seit Monaten, aber jetzt, wo der neue James Bond aufs nächste Jahr verschoben ist und gestern bekannt wurde, dass auch Batman und Dune, auch große Hoffnungsträger, Blockbuster, erst nächstes Jahr rauskommen sollen, scheint das jetzt ganz neue Dimensionen zu bekommen. Was das genau bedeutet, darüber spreche ich mit unserem Filmkenner Jörg Taschmann. Hallo.
Hallo.
Cineworld, eine der größten Kinoketten der Welt, schließt jetzt über 600 Häuser. Wieso genau kommt es so weit?
Ja, das hat wirklich dramatische Ausmaße angenommen. Die Aktie ist um 60% gefallen, hat jetzt Ramschniveau von 13 Cent. Über 45.000 Leute haben ihren Job verloren und nur noch die Kinos, die sie in Ungarn und Tschechien haben, sind auf. Und das wird natürlich damit begründet, dass nicht genug Filme da sind, dass sowieso zu wenig Zuschauer sind und dass jetzt eben durch die steigenden Zahlen in vielen Ländern die Leute auch wegbleiben. Und das stimmt alles auch, aber es ist irgendwie so ein Henne und Ei. Natürlich, wenn die Kinos zumachen und keine Filme da sind und sich das weiter potenziert, dann fängt an, die Kinobranche zumindest in Nordamerika und in anderen Märkten doch ernsthaft bedroht zu sein.
Es gibt ja gerade eigentlich fast täglich auch Meldungen, dass irgendwelche Blockbuster eben aufs nächste Jahr verschoben werden. James Bond und Dune und Batman haben wir gerade schon gesagt. Obwohl die Kinos da ja dringend drauf angewiesen sind, wieso machen die Studios denn das?
Ich glaube, das ist eine gewisse Kurzsichtigkeit. Da ist schon richtig Panik ausgebrochen. Das ist so ein bisschen dieses Vogel-Strauß-Ding. Ich stecke den Kopf in Sand und hoffe, dass in 6 Monaten irgendwie Covid weg ist und dass alle Leute wieder ins Kino gehen. Das hat man jetzt das ganze Jahr so gemacht. Und wenn wir uns jetzt rückblickend das anschauen, war es schon mal die falsche Taktik für den Sommer, wo die Zahlen ja eigentlich nicht so hoch waren. Und man erstmal alles in den Herbst verschob. Nun sind gerade im Herbst die Zahlen gestiegen. Nun verschiebt man alles ins nächste Frühjahr. Und ich habe mir auch mal so rein aus Interesse so ein bisschen User-Meinung im Netz angeschaut. Und da sagen dann auch ganz viele, die sich melden, am besten gar nicht die Kinos aufmachen, wir warten auf den Impfstoff. Und ich glaube, das haben sehr viele Kinoverleiher zurzeit so verinnerlicht. Und nun hat man versucht, Filme wie Mulan in den USA, den Disney hat, einfach zu $25 pro Abruf zu verscheuern, in der Hoffnung, dass man dadurch Geld einspielt. Das hat man mit einigen Filmen versucht. Man hofft einfach, dass man online noch ein bisschen Geld verdient. Einige Studios haben Filme an Netflix verkauft, immerhin für 40, 50 Millionen Dollar, das ist ordentlich Geld. Das heißt, sie versuchen sich einfach zu retten, denken aber nicht an die Kinos, weil was sie dabei vergessen ist, wenn die Kinos vielleicht wirklich nicht mehr auf sind oder viele Kinos pleite gehen, dann fehlt der Leuchtturm. Ein Film wird in erster Linie immer noch über das Kino wahrgenommen. Auch wir hier in den Medien berichten von den Kinostarts, nicht unbedingt von den Netflix-Starts. Und wenn das fehlt oder stark beschädigt ist, dann verlieren sie trotzdem Geld. Das sehen sie zurzeit nicht. Deswegen verlangen viele Kinobetreiber eigentlich von ihnen, okay, dann macht einfach mal ein bisschen Minus, aber bleibt präsent, damit die Leute das Kino nicht vergessen.
Vor einem Monat ungefähr gab es ja auch ein bisschen Hoffnung, da kam Tenet raus. Das war ja einer der großen Blockbuster, auf die so gesetzt wurde. Aber in den USA gilt Tenet jetzt ziemlich als Flop. Wie kommt das denn?
Naja, der Film hat eben über 200 Millionen Dollar gekostet, hat dann auf dem Heimmarkt nur 40 Millionen, 45 Millionen eingespielt. Man hatte mit mehr gerechnet, mindestens mit so 55, 60. Und obwohl er dann weltweit immerhin 300 Millionen macht, ist das in der Kalkulation eines Majors wie Warner nicht ausreichend. Man könnte umgekehrt argumentieren und sagen, trotz Corona 300 Millionen ist doch gar nicht so schlecht. Also so viel Geld werdet ihr gar nicht verlieren, weil es kommen ja noch die ganzen Auswertungsstufen, womit man auch noch Geld verdient. Aber so haben sie eben nicht reagiert, sie haben eher panisch reagiert. Warner ist dann auch der Verleih, der alles verschoben hat, zusammen mit Sony und anderen Großen. Und nun haben wir die Situation, dass sich das so hoch potenziert und man nur noch verschiebt.
Jetzt haben wir ja vor allem über den amerikanischen Markt gesprochen, den britischen Markt. Ist die Situation in anderen europäischen Ländern oder auch in asiatischen Ländern ähnlich?
Also sie war sehr viel besser. Also interessanterweise ist China nun der Markt, der davon profitiert, dass die Hollywood-Filme fehlen. Es gibt mittlerweile allein 3 einheimische Blockbuster, die über 150 Millionen einspielen. Und interessanterweise, der erfolgreichste Film des Jahres, wenn man nach Einspielergebnissen weltweit zählt, ist ein chinesischer Film, der heißt The 800, hat 450 Millionen eingespielt, also wesentlich mehr als Tenet. In Europa hängt es wirklich von Land zu Land zusammen. Frankreich hatte ganz gut angefangen und sind da die Zahlen explodiert. Unser Nachbarland Tschechien hatte auch sehr, sehr gute Zahlen. Das lag daran, dass die einheimische Filme gezeigt haben. Die waren nicht so Hollywood-abhängig.
Insgesamt klingt es ja auf jeden Fall so, als wäre das nur der Anfang eigentlich von einer noch viel größeren Kinokrise. Müssen wir uns tatsächlich irgendwie dran gewöhnen, dass wir in Zukunft ganz anders über Kino sprechen, denken müssen?
Also es ist ja oft so, dass Covid einfach nur Probleme kaschiert. Und das Problem dieser Blockbuster ist, es gibt zu viele, die einfach zu viel Geld kosten. Also so ein Budget ist wie 200 Millionen, das dann wieder einzuspielen, das ist nicht so einfach. Da setzt man immer auf diese weltweiten Starts. Davon müsste man vielleicht mal runterkommen. Die Budgets müssten sinken. Also für 200 Millionen, die Tenet gekostet hat, kann man in Deutschland locker 40 Arthouse-Filme drehen, weil in Deutschland ein Arthouse-Film etwa 5 Millionen kostet. Das muss man sich mal irgendwie auch vergegenwärtigen. Und ich befürchte, dass wenn das so weitergeht und es keine staatlichen Hilfen gibt in Amerika, was ja erstmal so nicht vorgesehen ist, dann könnte es in Amerika, wenn sich die Situation nicht schlagartig bessert, wirklich zum großen Multiplex-Sterben kommen. Hier in Deutschland sehe ich das nicht ganz so krass, weil es den Programmkinos relativ besser geht als den Multiplexen. Die sind nicht so abhängig von reinen Hollywood-Filmen und von daher ist es so, dass die etwa bei 50-60% gelegen haben im Sommer, während Multiplexe streckenweise nur bei 20-30% zum Vorjahr liegen. Also da geht eine große Schere auf. Das Worst-Case-Szenario wäre einfach, es gibt nur noch ein paar große Filme, die dann von Disney und anderen großen Major-Studios gekauft worden sind und ansonsten eben gar nichts mehr in der Mitte und dann eben noch das Programmkino. Das wäre aber sehr schade, aber ich finde, man muss jetzt auch nicht zu defätistisch sein und wie gesagt, unser Markt hier in Deutschland ist noch ein ganz anderer, weil es auch staatliche Unterstützung gibt.
Sagt der Filmexperte Jörg Taschmann zur Schließung von hunderten Kinos der Cineworld-Kette in den USA und Großbritannien und was das für die Zukunft des Kinos bedeuten könnte. Vielen Dank für das Gespräch. Wie barrierefrei sind Computergames für Menschen mit Sehbeeinträchtigung zum Beispiel oder mit Hörproblemen, mit motorischen Einschränkungen? Da kann es ziemlich schwierig sein, so voll in die Gamewelt einzutauchen. Und die Frage ist, muss das so sein? Lassen sich da mit aktueller Technologie vielleicht auch ganz neue Wege finden? Und überhaupt, wie steht es denn genau um die Inklusion in der Gaming-Welt? Mit diesen Fragen befasst sich ein neues Projekt namens Gaming ohne Grenzen, das gerade verschiedene Games auf ihre Barrierefreiheit testet. Und ich habe mit der Leiterin des Projekts gesprochen. Mit Saskia Möß. Hallo.
Hallo, freut mich sehr.
Sie haben so eine Art Gaming-Labor entwickelt, wenn ich richtig verstanden habe. Sie testen mit verschiedenen Gruppen von Jugendlichen verschiedene Games. Also was für Hürden da genau auftauchen, wo gibt es vielleicht auch schon Barrierearmut. Wie muss ich mir dieses Labor vorstellen? Wie läuft dieser Test bei Ihnen ab?
Also wir testen mit Kindern und Jugendlichen im Großraum Köln im Alter zwischen 12 und 27 Jahren digitale Spiele, um herauszufinden, welche Barrieren gibt es, wie sind sie überwindbar. Und dazu haben wir 5 verschiedene Testergruppen und treffen uns einmal in der Woche mit den Jugendlichen, spielen die Spiele gemeinsam und schauen einfach, ja, auf was für Hürden treffen die Jugendlichen dort und wie können sie vielleicht gemeinsam überwunden werden oder mit Einstellungsmöglichkeiten oder mit Technologien.
Und können Sie bereits ablesen, was für Hürden das vor allem sind, also wo der Bedarf besonders groß ist?
In unseren Tests gehen wir auf so 4 verschiedene Bereiche ein. Zum einen der Bereich Sehen. Also kann man das Spiel auch gut spielen, wenn man nicht so gut sieht? Muss man bestimmte Farben unterscheiden? Dazu nutzen wir zum Beispiel Simulationsbrillen, damit die Jugendlichen auch eigene Erfahrungen machen können. Also Simulationsbrillen, die Seheinschränkungen simulieren. Dann haben wir den Bereich Verstehen, also einfach, wie schwierig ist das Spiel überhaupt? Muss man total knifflige Rätsel lösen? Gibt es gruselige Momente? Und vor allem, gibt es Einstellungsmöglichkeiten und sind diese sehr komplex? Also wie einfach lassen sich dort Sachen einstellen? Und dann der Bereich Hören, also funktioniert das Spiel auch ohne Ton? Gibt es Untertitel und vor allem kann man diese Untertitel gut lesen? Also es bringt natürlich den Spielerinnen und Spielern nichts, wenn man von einem Text erschlagen wird, sage ich jetzt mal, und gar nicht mitkommt beim Lesen oder der Text verschnörkelt ist und man die Wörter gar nicht erkennen kann. Und als 4. Punkt ist es Steuern, also gibt es Hilfsmittel in den Einstellungen, die ich benutzen kann, was kann ich alles einstellen und natürlich gibt es da auch die Möglichkeit, assistive Technologien zu nutzen.
Und haben Sie den Eindruck, dass es jetzt in allen 4 Kategorien gleich viel Bedarf gibt oder haben Sie das Gefühl, da gibt es eine Kategorie oder so, die da besonders schwer ist für die Jugendlichen?
Besonders schwierig ist natürlich, ist gerade für Spielerinnen und Spieler mit motorischen Einschränkungen, ist es natürlich wichtig, dass es assistive Technologien gibt, die ihnen ermöglicht, dass man zum Beispiel andere Buttons nutzen kann, Mit dem beispielsweise Xbox Adaptive Controller kann man sich große Buttons anschließen, damit man nicht die kleinen Controller-Knöpfe nutzen muss. Das ist natürlich ein sehr großer Bereich und da gibt es auch sehr viele Bedarfe. Aber natürlich ist es auch, sind auch die anderen Bereiche total wichtig, also für Spielerinnen und Spieler mit Seheinschränkungen, dass dort gutes auditives Feedback von den Spielen kommt. Ja, also alle Bereiche allgemein.
Spannend finde ich auch, dass sie natürlich ganz unterschiedliche Games testen und natürlich auch die sehr bekannten, beliebten Games, auf die die Jugendlichen ja auch besonders Lust haben. Wie ist das denn, kann man sagen, wie die abschneiden, die besonders beliebten?
Also ich habe so ein bisschen persönlich das Gefühl, dass gerade die großen Titel, die jetzt neu rausgekommen sind, dass dort langsam das Verständnis auch dazu kommt und die Publisher da schon immer mehr Fokus drauf legen, dass es viele Einstellungsmöglichkeiten gibt. Natürlich ist da immer noch Luft nach oben. Aber also jetzt bei den neuen, größeren Titeln, die erschienen sind, wie ich nenne jetzt mal als Beispiel The Last of Us 2, gibt es schon sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, die auch schon ganz am Anfang abgefragt werden. Also dort gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man so ein vorgefertigtes Setup wählen kann im Bereich Hören oder Sehen, was einem schon mal so ein bisschen die Einstellungen abnimmt quasi. Weil es ist natürlich auch schon eine große Hürde, überhaupt in die Einstellungen zu kommen.
In Ihrem Projekt geht es ja nicht nur darum, jetzt sozusagen eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, in welcher Situation befinden wir uns, wie steht es um die Games, die es gibt, sondern auch in die Zukunft zu gucken, wie kann man Hürden überwinden, auch mit Technologien. Mhm. Was für Möglichkeiten kann es denn da geben, technologische?
Also wir konnten jetzt noch nicht so richtig in unserem Projekt starten, um die Technologien zu testen. Natürlich gibt es, wie ich eben schon sagte, die Möglichkeit, andere Buttons zu nutzen. Es gibt auch eine Mundsteuerung, die gerade für Spielerinnen und Spieler mit Querschnittslähmung beispielsweise ermöglichen, dass sie mit ihrem Mund, mit ihrem Gesicht das Spiel steuern. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, über Augen das ganze Spiel zu steuern, was natürlich noch die Zukunft bringt, muss man schauen. Ich war gestern auch schon in einem Gespräch, wie es denn mit VR aussieht. Das denke ich, wird auch noch mal ganz spannend, was es da vielleicht für Möglichkeiten gibt. Ich bin gespannt.
Insgesamt ist es ja auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Test, den Sie da machen. Das ist ja auch so eine Art Nutzerforschung, was auch für die Macherinnen und Macher ja ziemlich interessant sein könnte, haben Sie auch gerade schon angesprochen. Wie sehen Sie das denn auf der Designerseite sozusagen? Haben die Barrierefreiheit auf dem Schirm? Gibt es da Interesse daran oder ist es immer noch so ein ganz weit entferntes Feld?
Also ich glaube, dass Sie es immer mehr auf dem Schirm haben. Auch jetzt auf der Gamescom zum Beispiel, die ja dieses Jahr digital stattgefunden hat, gab es Talks zu dem Thema oder auch Streams. Ich denke, dass das Verständnis immer mehr kommt, aber natürlich ist es noch nicht in allen Spielen komplett da und es ist immer Luft nach oben. Natürlich muss man dazu sagen, dass jetzt so ein perfektes Spiel auch eine Utopie ist, weil es einfach so viele verschiedene Sachen gibt, worauf man achten muss und für jeden Spieler, jede Spielerin sind andere Einstellungsmöglichkeiten wichtig. Aber trotzdem ist es natürlich immer umso besser, je mehr man im Detail einstellen kann, je mehr Möglichkeiten die Publisher da bieten.
Genau, die eine Antwort wird es wahrscheinlich nicht geben, aber genau deshalb machen Sie ja auch dieses eher breit angelegte Gaming ohne Grenzen Projekt, so heißt es, um da hoffentlich ein paar Erkenntnisse zu gewinnen, wie es um die Barrierefreiheit steht in der Gaming-Community-Welt und wie das Ganze noch inklusiver werden kann. Vielen Dank an die Leiterin des Projekts, Saskia Möss, hier in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Was in diesen Corona-Zeiten nicht alles wieder aufgegeben wird, was ja eigentlich schon mal gewonnen schien, der Kampf gegen Heizpilze zum Beispiel. Da waren sich ja eigentlich schon die meisten einig, dass dieser Luxus bei Herbsttemperaturen draußen dann trotzdem im kuschelig Warmen zu sitzen vielleicht auch verzichtbar ist. Aber jetzt sind die Voraussetzungen natürlich wieder ganz andere, weil der gastronomische Herbst, der soll wegen der Viren natürlich so lange wie möglich auch draußen stattfinden können. Und deshalb gibt es wieder immer mehr Heizpilze und deshalb wirft Tobias Krone in unserer Design Serie gestalten, heute mal einen genaueren Blick auf Form und Funktion dieses warmen, umstrittenen Objekts.
Wenn der Parkstreifen zur Terrasse wird, dann heißt das in München neuerdings Schani-Garten, so wie in Wien. Neben den Après-Ski-Viren sind dieses Jahr auch gute Ideen über die Alpen gekommen. Wolfgang Fischer, Vertreter der Münchner Wirtschaft.
Eine wunderbare Sache, für uns auch ein Zeichen, über gewohnte Denkmuster zu denken, weil was haben wir früher mit Verwaltung und Politik streiten müssen um jeden Quadratmillimeter Freischankflächen. Jetzt gehen plötzlich Verdoppelungen wundersamerweise und alle finden es toll.
Der Schani-Garten ist also die erweiterte Freischankfläche, die nicht nur in München gerade der Gastronomie das Jahresgeschäft rettet. Und natürlich ist er kein Garten im klassischen Sinn, weil ja auf dem Asphalt oder auf den Holzgestellen in der Regel nicht viel wächst. Eine Ausnahme macht da die Spezies der Heizpilze. Die sprießt gerade nur so aus dem grauen Straßenboden, Edelstahlröhren mit einem Hut auf.
Ja, der Hintergrund für diese Pilzkonstruktion ist eigentlich die, dass man 360 Grad im Kreis abstrahlen möchte.
Robin Kolzmann, promovierter Ingenieur.
Und dann ist das eigentlich die naheliegendste Form, dass man eben diesen Glühkörper, der die Wärme abgibt, den man so schön sieht, da mit einem Reflektor oben drüber versehen wird. Und dann strahlt ein Heizpilz oder ein Terrassenheizer eben einmal rundherum im Kreis ab.
Robin Kolzmann ist Vorstand der Firma Enders im Sauerland. Das Unternehmen stellt heute neben Heizstrahlern auch Gasgrillgeräte her und hat früher mal mit Campingkochern angefangen. Im Prinzip alles ganz ähnlich, sagt Kolzmann.
Naja, also physikalisch kann man es schon damit vergleichen, weil ein Bunsenbrenner oder eine Kochstelle gibt ja die Temperatur an den Kochtopf ab und der Kochtopf wiederum gibt die Temperatur an das Essen ab. Und das ist immer das gleiche Prinzip eigentlich. Das heißt, eine Flamme erhitzt etwas und dieser erhitzte Gegenstand strahlt dann wiederum ab.
Nur, dass beim Heizpilz eben statt dem Essen wir aufgewärmt werden und nicht vom Kochtopf, sondern vom Glühblech, das mit bis zu 800 Grad vor sich hin glüht. Dafür sorgt zum einen das Gas, das in seiner Gasflasche so sehr unter Druck steht, dass es flüssig ist, und dann durch das Ventil wieder zu Gas wird. Es fließt durch eine Düse und vermischt sich mit Luft.
Dieses Gas-Luft-Gemisch strömt weiter in die Brennkammer. Und von dort findet dann die Verbrennung statt. An dem Punkt der Verbrennung kommt noch einmal Luft dazu. Das nennt man Sekundärluft. Und mit diesem Gas-Luft-Gemisch entsteht dann die Flamme. Und diese Flamme schlägt gegen diesen Glühkörper, gegen das Metallgitter, was dann wiederum erhitzt wird. Und das strahlt dann die Wärme ab.
Und jetzt kommt der charakteristische Hut des Heizpilzes ins Spiel, in der Fachsprache Reflektor genannt.
Das Prinzip eines Terrassenheizers ist eigentlich vergleichbar mit der Sonne. Das heißt also, ein sehr heißer Körper emittiert Infrarotstrahlen, die dann ja die Umgebung erwärmen. Dieser Reflektor dient also einerseits dazu, die Strahlen, die sonst nach oben gehen würden, nach unten zu drücken und hat andererseits noch eine zweite Funktion, dass die heißen Abgase, die eigentlich nach oben abziehen würden, die noch so ein bisschen hält. Und das führt noch dazu, dass der eigentliche Emitter, das glühende Blech, noch weiter erhitzt. Das ist eigentlich so eine Doppelfunktion, die der hat.
Der Hut des Heizpilzes sorgt also dafür, dass die künstliche Sonne nur uns auf der Terrasse wärmt und nicht die Nachbarschaft im ersten Stock. Und wichtig, uns wärmt nicht nur die aufgewärmte Luft, sondern vor allem die Infrarotstrahlung, also eine Schwingung, ausgelöst durch das glühende Blech. Mit diesem Prinzip arbeiten sowohl der Gasheizpilz als auch sein Kollege, der sogenannte Infrarotstrahler, der mit Strom aus der Steckdose über eine Glühwendel heizt. Die Klimabilanz beider Technologien ist natürlich verheerend. Schließlich heizen Gas wie Elektropilz am Ende in die Luft und in die Atmosphäre. Weshalb die Stadtpolitik häufig vor einem Dilemma steht. Eiszeit in der Gastrobranche oder Klimaerwärmung bei den Eisbären. Das schlechte Gewissen mündet oft wie im grün-rot regierten München in einem Kompromiss. Die Pilzsaison auf den Gehwegen ist nur noch mit Ökostrom geduldet. Hier abends beim Augustinerklosterwirt Gregor Lemke ist es kuschelig unterm Sonnenschirm.
Also wir haben hier ungefähr, sag mal, 100 beheizte Plätze. Und man sieht ja selbst heute, wo es ein bisschen frisch ist, hier die Gäste sitzen um uns rum. Sie nehmen das wahr, sie trinken und essen auch draußen, auch wenn die Sonne nicht mehr scheint, jetzt hier abends um 18.30 Uhr. Und das liegt nur an den Heizstrahlern. Also wenn wir die nicht hätten, dann wären wir jetzt hier draußen leer. Und die Frage ist natürlich, ob diese Gäste dann auch drinnen wären.
Manche Gäste mögen jetzt Frischluft und die Infrarotsonne des Heizpilzes, der in seiner diensteifrigen Edelstahl-Livree einen letzten großen Winter erleben könnte. Ein unerwartetes Revival und ein einträgliches Geschäft. Beim Hersteller Enders haben sich die Absatzzahlen inzwischen verdoppelt.
Ja, vielleicht der letzte große Winter für die Heizpilze. Gut, dass wir noch mal mehr über die genaue Funktion und Geschichte erfahren haben. Tobias Krone war das für uns hier in Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Weißt du, was ich manchmal denke, dass du dich gar nicht für mich entschieden hast?
Ja, das denke ich auch oft.
Dass alles nur ein Zufall war.
Genau, dass du genauso gut hättest Nein sagen können.
Aber dann ist es irgendwie passiert und jetzt bist du mit mir zusammen.
Seit Jahren, aber ohne dich jemals für mich entschieden zu haben.
Ganz genau.
Und dass du mich hinbiegst, wie du mich gern hättest.
Wie ich aber gar nicht bin.
Und auch nie war.
Und nie sein will.
Ganz bestimmt nicht.
Oder wenn du dich heute nochmal entscheiden müsstest.
Dann würdest du sagen, nee, komm, lass mal.
Das denke ich auch total oft.
Wie gut wir uns verstehen.
Dass wir uns gefunden haben.
Das ist der totale Wahnsinn.
Total.
Gut, ich habe jetzt hier diesen kleinen Text. Und wir versuchen bitte mal, das so plastisch wie möglich zu sprechen von der Lautierung. Ja? Ich fange an. Schick, elegant, pompös, apart, biegsam, schmiegsam, pompös, federleicht, apart, haltbar, billig biegsam, und schmiegsam, gut. Schick, federleicht, elegant, haltbar, pompös, apart, biegsam, schmiegsam, federleicht. Haltbar.
Und gut.
Wir sollten mehr über Blut sprechen, genauer gesagt über Blut aus der Vagina. Das klingt vielen vielleicht jetzt schon viel zu bildhaft und unangenehm. Gleichzeitig aber gibt es natürlich schon seit einiger Zeit sehr explizite Bilder dazu, von der schwedischen Comiczeichnerin Liv Strömquist zum Beispiel, die auch und vor allem für ihre Bilder und Geschichten zur Menstruation bekannt geworden ist. Und genau da schließt jetzt auch ein neues Zine aus Deutschland an mit dem Titel Stained, Perspektiven auf Menstruation von zwei Studierenden, die finden, da geht noch viel mehr Enttabuisierung. Gelesen hat das Zine für uns Ramona Westhoff. Hallo.
Hi.
Was genau ist denn in diesem Zine zu lesen?
Das Heft, das hat 51 Beiträge von verschiedenen Menschen, die übers Menstruieren geschrieben haben oder gemalt oder Fotos gemacht. Und das ist so ganz grob aufgeteilt in verschiedene Themengebiete. Also es geht los mit Geschichten aus der Schule, von der ersten Menstruation. Da gibt es Kunst, zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, Fotos von blutigen Vulven, also richtige Fotos. Und in denen stehen so Modellbahnfigürchen. Da fährt eine mit dem Fahrrad irgendwie durch die Schamhaare und eine andere guckt da so rein in diese blutige Höhle, wie halt in so eine Höhle. Das fand ich echt ganz cool. Und dann gibt es noch Erfahrungen von älteren Menstruierenden, zum Beispiel aus dem Leistungssport oder darüber, was jede neue Menstruation auch bedeutet, wenn man gerade versucht, schwanger zu werden. Alles auf Deutsch und auf Englisch, also mit Übersetzungen. Und was das Heft nochmal weiter aufwertet, das sind diese wirklich sehr guten Illustrationen dazwischen. In ganz einfachen Farben und ganz einfachen Formen sieht man da Tampons oder Menstruationstassen oder auch einfach blutige Mittelfinger zwischen den Texten. Und das lässt das Heft für so ein Zine, also für so ein selbst rausgebrachtes Heft, ziemlich professionell aussehen.
Das ist so die Bildebene. Wie ist es mit den Texten? Von wem kommen die?
Die beiden Initiatorinnen, diese Studentinnen, die haben offen dazu aufgerufen, ihnen Beiträge zu schicken und darum von allen möglichen Menschen, die was zum Thema zu sagen hatten. Ganz grob von Menschen zwischen 18 und 30 ungefähr. Und die Texte sind auch nicht alle so wahnsinnig gut geschrieben, ist halt so bei einem offenen Aufruf. Es gibt ein paar ganz schräge Gedichte, das ist nicht unbedingt hohe Lyrik. Andere Texte und Bilder sind da schon besser, aber das ist auch egal, weil darum geht es eigentlich nicht. Emilia Stemmler und Theresia Polster, die beiden Macherinnen, denen geht es mit ihrem Zine um was ganz anderes. Das hat Emilia Stemmler mir auch im Interview erzählt.
Also ich habe Anfang des Jahres viel darüber nachgedacht, dass die eigenen Menstruationserfahrungen ja sehr präsent sind, aber ich mit Freundinnen nach einem längeren Prozess erst angefangen habe, sehr offen darüber zu reden und bin auf Resi zugegangen und meinte, dass ich mich gerne weiter damit auseinandersetzen möchte und vor allem auch mit anderen Menstruierenden in den Austausch treten möchte. Und Resi war direkt begeistert und dann haben wir überlegt, in welcher Form das stattfinden könnte.
Also eigentlich wie so ein Wunsch nach Austauschen, nach Erfahrung teilen und reflektieren, so klingt das. Spiegelt sich das im Heft wieder? Geht dieser Wunsch auf?
Für mich hat es gut funktioniert. Also ich habe mich in vielen Texten wiedergefunden, wenn es zum Beispiel um die erste Menstruation geht. Die coolen Mädels benutzen schon Tampons und man muss aber, wenn man Tampons benutzt, auch lernen, wie man die so heimlich aufs Klo schmuggelt. Also ohne, dass jemand sieht, dass man gerade einen Tampon dabei hat. Das machen viele Erwachsene übrigens auch noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Hälfte der Hörenden überrascht. Die andere Hälfte wird es kennen.
Ja.
Das fand ich irgendwie ganz spannend. Es gibt auch diesen Text von einer Synchronschwimmerin, die erklärt, dass Menstruation selbst in ihrer Sportart, wo es ja vor allem Frauen gibt, dass darauf gar keine Rücksicht genommen wird. Es geht um verschiedene Krankheiten, zum Beispiel so häufige Krankheiten wie Endometriose, die aber trotzdem kaum erforscht sind. Und auch um Sex während der Periode geht es. Also es sind irgendwie ganz viele Themen und alles sehr spannend.
Ganz viele Aspekte. Das klingt auch so ein bisschen wie so ein Aufklärungsheft, oder? Kann man da tatsächlich auch was lernen?
Ja, man kann auf jeden Fall viel lernen. Und selbst mit mehreren Jahren Menstruationserfahrung kann man noch was lernen. Ohne diese Erfahrung kann man erst recht viel lernen. Vor allem durch dieses breite Spektrum an Themen, das einfach zeigt, an welchen Stellen wir alle noch davon profitieren können, offener über das Menstruieren zu sprechen. Das macht dieses Heft wirklich sehr, sehr gut. Und was ich auch spannend finde, es spielt ein bisschen mit dem Ekel. Sie haben ja vorhin Liv Strömquist angesprochen, die zeichnet. Hier gibt es Fotos. Mhm. Und die habe ich auch erstmal ein bisschen eklig gefunden mit dem Blut und den blutige Menstruationstassen gibt es da, blutige Unterhosen, diese blutigen Vulven. Fand ich erstmal eklig. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht, warum eigentlich? Das ist ja was viele von uns regelmäßig sehen und was irgendwie mit unserem Körper zu tun hat. Warum sollte das eklig sein?
Das Ziel, mehr über Menstruation zu sprechen, das hat dieses Zine, das hat hier jetzt auf jeden Fall schon mal ziemlich gut geklappt. Vielen Dank, Ramona Westhoff, zu dem Zine Stained, Perspektiven auf Menstruation. Das ist ein Projekt der beiden Studierenden Emilia Stemmler und Theresia Polster. Kostet 10 Euro dieses Zine und das kann man bestellen, zum Beispiel auf der Seite stained-zine.de.